Worüber sind Sie so erfreut?
Über die 53,44%.
Das ist ein peinliches Ergebnis.
Was wäre für Sie ein zufriedenstellendes Ergebnis gewesen, Herr Präsident?
100.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Also ich halte fest, in der Angelegenheit sind Anna, ich und Wladimir Putin uns wirklich mal einig, unter 100% machen wir es einfach nicht. Großer Unterschied ist, wir brauchen dafür keine Diktatur und keine Schreckensherrschaft mit Unterdrückung, Erpressung und aus dem Wegschaffung. Ihr hört uns einfach freiwillig zu, alle 100% von euch.
Deshalb ist Putin diese Woche auch nur ein Kinofilm und nicht die Realität. Wie nah der Film aber ans Wahre drankommt, auch mithilfe krasser technisch-visueller Mittel, das gucken wir uns gemeinsam an.
Genau wie die nächste mit Sicherheit grandiose Regiearbeit unseres lieben Eine Stunde Filmfreundes Tim Fehlbaum. September 5 über das Attentat bei den Olympischen Spielen 1972 in München startet endlich.
Und damit ihr nicht wieder schwer traumatisiert aus dieser Folge rauskommt und uns kommentarlos die Rechnungen eurer Psychotherapeuten reinreicht, es gibt auch was Leichtes, Seichtes, Schönes in dieser Folge. We Live in Time, eine Romanze mit Andrew Garfield und Florence Pugh. Und, das war versprochen, ein kleiner, auch meist erheiternder Ausblick auf das Film- und Kinojahr 2025, wenn wir es denn schaffen.
Ich wollte gerade sagen, don't praise the day before the evening, wie der Franzose sagt. So,
ja.
Denn es gilt auch in dieser Folge wieder schön, ain't nähern anderen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Ich frag's mal so. Weißt du noch, was du am 11. September 2001 gemacht hast?
Ja, wie wahrscheinlich jeder. Ich war aus irgendeinem Grund zu Hause und wollte abends aufs Radiohead-Konzert in der Wuhlheide. Mein Vater hat angerufen aus dem Büro und gesagt, wir sollen mal den Fernseher anmachen. Da flog gerade das zweite Flugzeug ins World Trade Center. Meine Mutter hat im Garten eine Birke klein geschnitten, die wir einen Tag vorher gefällt hatten. Und das Holz haben wir immer noch im Schuppen. Und jedes Mal, wenn ich davon eins in den Feuerkorb lege, sage ich, dass es die 9-11-Birke ist. Abends war ich in der Wuhlheide und wir hatten wirklich lange überlegt, ob wir hingehen sollen, sind dann aber doch, einfach weil die Karten auch so teuer waren.
Kurze Frage noch dazu, was haben die damals, weißt du noch, was die auf der Bühne gesagt haben?
Es war eine gespenstische Stimmung und dieses Konzert ist, glaube ich, legendär. Ich kenne mittlerweile mehr Leute, die da waren, als nicht da waren. Und es war ja auch noch vor, jeder hat ein Smartphone und es war tatsächlich, es haben alle nach dem Konzert sofort die Handys rausgeholt, denn wer eins hatte und hat angerufen, gibt's irgendwie was Neues.
Ja.
Und das Einzige, was sie kommentiert haben, die haben eiskalt ihr Programm durchgezogen und an einer Stelle haben sie gesagt, der nächste Song ist dafür, dass kein dritter Weltkrieg beginnt.
Das ist krass, wirklich.
Und so in die Richtung.
Ist, was ich auch interessant finde, dass es so viele Menschen gibt, die ich kenne, die an diesem Tag nicht irgendwas Belangloses getan haben. Also so im Sinne von Just Another Tuesday. Weil bei mir war es so, ich hätte wirklich an diesem Tag eigentlich ein Casting bei Frank Elstner gehabt.
Für Wetten, das?
So ungefähr. Ein paar Stufen drunter. Ich hatte deshalb frei, war also nicht im Sender, saß dann morgens zu Hause damals in meiner Kölner Wohnung und hatte NTV an. Und plötzlich hieß es, ja, da sei was in New York passiert. Und dann habe ich dann auch wirklich das zweite Flugzeug in den Tower krachen sehen. Aus dem Casting logischerweise wurde an dem Tag nichts, da ist alles abgesagt worden. Ich bin dann stattdessen nach Düsseldorf zur Arbeit gefahren und weil wir damals bei NBC Giga ja wirklich das einzige interaktive Fernsehformat waren, sowas gab es ja sonst nicht, haben wir dann den ganzen Tag und auch wirklich die ganze Nacht einfach weiter durchgesendet, haben uns quasi mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern über unsere Gedanken und Gefühle ausgetauscht und uns alle so gegenseitig mit allem an News auf dem Laufenden gehalten, was wir so im Netz finden konnten, also sowohl wir als auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war ein wirklich krasses, also jetzt aber auch krass gutes Beispiel so für Community und Wir-Gefühl. Also in all dem Schock hatte das ein bisschen was Tröstendes.
Ich finde wirklich krass, dass alle, die damals älter als 10 waren, sich komplett und sehr detailliert erinnern können, wo sie an dem Tag waren, der die Welt verändert hat.
So. Wie kommen wir jetzt darauf, weil eben morgen ein Film in die Kinos kommt, über den wir sogar schon mal gesprochen haben, als er Premiere beim Filmfest in Venedig hatte. Hör auf zu weinen, Anna.
Ja.
Ich weiß, du möchtest da gerne wieder hin.
Ja.
Ein Film, der ja so ein bisschen die Mutter aller Live Terrorakte im Fernsehen erzählt. Und zwar eben nicht 9-11, das ist das große Trauma unserer Generation, sondern knapp 30 Jahre früher bei den Olympischen Spielen 1972.
Es ist ein Film vom Schweizer Regisseur Tim Fehlbaum, der sich seit Venedig über Telluroid richtige Oscar-Chancen aufgebaut hat, war jetzt auch bei den Globes nominiert. Und das kann ich auch sehr gut verstehen, denn ich habe in diesem Film so mitgeschwitzt und mitgelitten. Ich hatte wirklich das Gefühl, selbst mit dabei zu sein. Und dieses Gefühl, finde ich, ist selten geworden.
Ich habe den bisher noch nicht gucken können. Shame on my Haupt. So ja, wie der Film Sonntagnacht leider einen Golden Globe verpasst hat, habe ich den Film bisher verpasst. Deswegen musst du bitte mich und die Eistufis mal mitnehmen. 5. September 1972. Wir wissen grundsätzlich alle, was da passiert ist. Eine Gruppe palästinensischer Terroristen nimmt 11 Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft auf dem Olympiagelände in München als Geiseln. Wie erzählt der Film das?
Es ist eine sehr eingegrenzte, aber wie ich finde, geniale Perspektive. Es wird nämlich erzählt aus der Perspektive der Nachtschicht der ABC-Journalisten, da sind wir wieder bei NBC Giga, die ihr provisorisches Studio ganz in der Nähe des Tatorts im Olympischen Dorf haben und relativ früh merken, dass irgendwas passiert sein muss.
Ja, hallo, hier spricht Marianne Gebhardt. Ich rufe aus dem Studio der ABC an. Wir haben hier Schüsse gehört. Wissen Sie bereits Näheres? Verstehe. Danke. Die Polizei hat schon mehrere Anrufe erhalten und ermittelt.
Und?
Mehr hat er nicht gesagt. Ich könnte rüber zum Bayerischen Rundfunk schauen, was die wissen. Die machen Radio, die arbeiten immer.
Es ist auch hier eine Zeit lange vorm Internet, als Telefon und Fernsehen tatsächlich noch analog war und Recherche, richtige Recherche übers Telefon war. Und das alles mitten in der Nacht zwischen 4 und 5 mit einem kleinen Team, unter anderem der damals recht junge, unerfahrene Produzent Jeff Mason, der schnell Verantwortung übernehmen und reagieren muss.
Aber was haben die gemacht? Einfach gesendet, was sie hatten?
Ja, sie waren am nächsten dran und sie haben einfach eine große Studiokamera rausgerollt, um Live-Bilder zu haben. Die haben den Mitarbeiter als Sportler getarnt, als Läufer eingesetzt, um heimlich gedrehtes Material von innen, also aus dem mittlerweile abgesperrten Dorf, rauszubringen. Das aber, bevor es on air gehen konnte, auch erstmal noch entwickelt werden musste.
Ja, klar.
Und es gab dann natürlich nicht nur technische, sondern vor allem auch moralische Fragen. Also kurzer Hinweis, ich lasse den Ton jetzt mal ein bisschen länger stehen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie sich das in Echtzeit alles so entwickelt hat.
5 Minuten, Leute, okay?
Fünf Minuten.
Alle auf Position.
Dauercam,
fangt mit einem schönen Schwenk über die Zuschauer an und fahrt dann ran. Ich will einen hammermäßigen Close-up von dem Terroristen.
Jeff, nimm dich vielleicht ein Stück zurück. Das ist nicht Leichtathletik, die drohen Menschen umzubringen.
Ist die Deadline 12 Uhr bestätigt?
Ja.
Was sage ich den Kameras?
Wie, was meinst du?
Ich meine, können wir live im Fernsehen zeigen, wie jemand erschossen wird?
Wir können nicht kontrollieren, was passiert.
Nein, warte. Wir sind der einzige Sender, der das live bringt. Das heißt, alle werden uns einschalten. Die Familien der Geiseln bestimmt auch.
Ja, das ist eines der Dilemma im Film.
Und das ist wahrscheinlich das, was diesen Film auch so spannend macht, weil es alles so greifbar wirkt.
Ja, weil du wirklich das Gefühl hast, du bist in Echtzeit dabei. Das hat so einen dokumentarischen Ansatz, dieses Fly-on-the-Wall-Prinzip. Also die Kamera ist immer mit im Raum beobachtet. Und dieses Gefühl, du bist auch in dieser analogen Welt dabei, die von Fehlbaum und seinem Team akribisch nachgebaut wurde. Also wie funktionierte damals überhaupt Fernsehen? Wenn die einen Insert hatten, haben die wirklich in so einem Kasten vor der Kamera mit der Pinzette Buchstabe für Buchstabe eingeblendet, ja. Wer da, also nicht einfach schnell irgendwas getippt, sondern ja. Wirklich wie bei so alten Kinos noch, wenn da oben steht, welcher Film gerade ja. Läuft.
Wie bei so einem Setzkasten.
Genau,
eigentlich.
So ein Setzkasten. Ja. Und das kreiert der Film, das baut der alles nach. Und es ist nicht natürlich, also jetzt um nochmal moralisch zu werden, ne, die waren die Ersten. Und die Frage auch nicht nur, was zeigen wir, sondern irgendwann auch die erschreckende Erkenntnis, Moment mal, wenn wir alles zeigen, es gucken ja wirklich alle zu, also alle.
Eine Schande, dass die meisten das in Schwarz-Weiß sehen müssen.
Naja, nicht in Amerika. Jeder Busfahrer hat da heutzutage einen Farbfernseher.
Und die Athleten auch. Die haben ihr Farbfernsehen in jedem Apartment.
Heißt das, die sehen, was wir sehen?
Was meinst du damit?
Können die Terroristen auch zusehen?
Die bekommen ABC nicht rein.
Doch, tun sie. Innerhalb des Olympischen Dorfes empfängt jeder Athlet jeden internationalen Sender.
Es geht um Verantwortung der Medien, um die akribische Arbeit der Journalisten und ich gender hier absichtlich nicht, weil es eben nur Männer waren. Es gibt hier eine weibliche fiktive Figur, die Dolmetscherin Marianne Gebhardt, gespielt von Leonie Benesch. Das war die, die am Anfang mit dem Bayerischen Rundfunk telefoniert hat. Es ist wirklich ein fulminanter Cast, es ist ein fulminanter Film. Du hast das Gefühl, du bist mittendrin in diesem Rausch der Live-Berichterstattung, in der einfach keine Zeit war, um nachzudenken.
Leonie Benesch, die langsam auch international immer mehr durchstartet. Es kommt noch ein zweiter Film mit ihr dieses Jahr.
Ich glaube, die macht nur noch international. Ja. Die hat uns schon vergessen.
Warte, das werde ich ihr nicht geraten haben. Liebe Leonie, wenn du zuhörst, was du tust jede Woche, vergiss uns nicht. Du hast dich sowohl mit Leonie getroffen, ja, das kennen wir schon, das Gespräch, hast dich aber auch einen Tag vor der Weltpremiere mit Tim Fehlbaum im Pool getroffen?
Am Pool vom Excelsior in Venedig. Also erst mit Leonie, dann mit ihm. Das Interview mit ihr könnt ihr nachhören in unserem Venedig-Spezial vom 3.9. Und hier geht's jetzt zu meinem feuchtfröhlichen Treffen mit Tim. Es ist nach Hell und Tides dein dritter Film und es ist dein erster, auch wenn man beim Gucken manchmal das gar nicht glauben mag, Nicht-Science-Fiction-Film. Mhm. Was hat dich an der einmal an dem Terrorakt gereizt und dann auch noch an dieser ganz besonderen Perspektive, die der Film hat.
Mhm. Also erstens wollte ich mich nach den beiden Filmen im Science-Fiction-Bereich oder im postapokalyptischen Bereich wollte ich mich etwas anderem widmen. Und was mich an dem gereizt hat oder gerade an der Perspektive ist, also wir hatten ursprünglich, sollte der Film auch zum 50. Jahrestag des 5. September 72 in die Kinos kommen. Und ursprünglich wollten wir den Film auch so, ich sag mal, ganz klassisch im Sinne von so einem Bernd Eichinger, Bader-Meinhof-Komplex oder so aus ganz vielen Perspektiven erzählen. Also aus Sicht der Polizei, aus Sicht der Opfer, der Täter und so weiter. Und ein Erzählstrang war eben die Medienperspektive. Und im Zuge unserer Recherche haben der Autor Moritz Binder und die beiden Produzenten Thomas Wöbke und Philipp Trauer hatten ein Gespräch mit einem Zeitzeugen von damals, der eben im Control Room dieses Senders der ABC, die als einzige eine Live-Kamera auf das Geschehen hatten, bei diesen 22 Stunden der Berichterstattung im Kontrollraum war, hatten wir ein Gespräch und währenddem wir mit ihm gesprochen hatten, das war so ein spannendes Gespräch. Und da hatten wir zum ersten Mal so einen Funke von, oh, wäre es nicht vielleicht interessant, die Ereignisse ganz aus dieser Perspektive zu erzählen. Es gab ja auch schon ein paar Filme zu dem Thema. Und ich sag mal, das Thema ist so wichtig, da kann es eigentlich, finde ich, nicht genug darüber geben. Aber uns war dann auch sofort bewusst, dadurch würde man sich abgrenzen, weil man eben eine ganz klare, andere Perspektive darauf zeigt. Und gleichzeitig ich war auch so fasziniert von dem filmischen Konzept, ne? Also dass man eben so etwas aus ganz engem Raum erzählt. Und gleichzeitig war das natürlich sofort klar, dass der Film nur einen Bruchteil davon kosten würde, was dieser ursprüngliche Ansatz gekostet hat. Das ist natürlich auch ein guter Nebeneffekt. Und es gab eben eine Fokussierung auf ein Thema, auf das Thema der Medien, wo ich sofort gemerkt habe, da habe ich als Medienschaffender selber mehr einen Bezug dazu oder fühle ich mich auch qualifizierter, etwas dazu zu erzählen.
Aber also ich finde diese Fokussierung fand ich großartig,
ja,
weil, freut mich. Weil es also zwei Aspekte hatte. Also einmal dieses Historische, ja, wie analog Fernsehen ja, ja wirklich mal war,
ja, ja,
dass
ja,
die
ja,
da mit der Pinzette ja, diese ja, ja, Inserts noch machen konnten und auch diese Spitzfindigkeiten, dann blendet halt das Logo in die Live-Schalte mit ein, wenn die anderen das haben.
Ja.
Aber auf der anderen Seite dann auch so dieser Moment, den ich eine halbe Minute vorm Kontrollraum hatte, Sekunde mal, die gucken das ja vielleicht auch gerade.
Ja, 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 ja.
Also wie habt ihr diese ganzen Elemente damit reingebracht?
Das ist natürlich eine Kombination aus, dass wir einerseits eben das Gespräch hatten mit dem Zeitzeugen, dann haben wir wahnsinnig viel Recherche betrieben. Der Autor Moritz Binder ist auch ein Ich sag jetzt das Wort Recherchefuchs, weil mir gerade nicht das einfällt, hat sich da wirklich reingearbeitet. Und wir hatten auch mit mehreren Zeitzeugen noch gesprochen. Wir hatten mit einem der Runner gesprochen, die an diesem Tag eben auch an der Polizeibarrikaden vorbei dieses Filmmaterial geschmuggelt haben. Und wir haben mit dem Sohn des Moderators Sean McManus gesprochen, der damals als Teenager in dem Control Room war. Und dann gab es der Produzent Thomas Wöbkes, jemand, der ein sehr gutes Gespür hat, Bücher zu finden und so, die man sonst nicht finden würde. Wir hatten Biografien von Ron Arledge, der Präsident war damals von ABC Sports, von Jim McKay, der Moderator war, und aber auch von einem der Techniker, die damals vor Ort waren, der darüber so geschrieben hatte. Und das ist natürlich das, worüber man dann auf diese ganzen Ideen kommt. Also Recherche betreibt man ja oft nicht, um irgendwie Dinge zu bestätigt bekommen, die man erzählen will, sondern eher, um auf Ideen zu kommen. Und dann hat eben in Moritz haben wir einfach einen super Autor gehabt, der dann irgendwie da die richtigen Sachen rausgefiltert hat und das dann irgendwie so zusammen sich und darauf basierend dann das Drehbuch entwickelt hat. Und wir hatten halt auch Zugang zu den Originalbändern an einem gewissen Zeitpunkt. Das ist natürlich auch etwas, was entscheidend für die Form des Films war, was man dafür da Erkenntnis hatte. Ah, da muss das und das passiert sein zu dem Zeitpunkt.
Ihr habt mit ABC dann zusammengearbeitet oder die haben für euch die Archive geöffnet?
Wir hatten dann von einem gewissen Zeitpunkt, das war schon relativ spät, also es gab schon viel Material, hatten wir natürlich, aber an einem gewissen Zeitpunkt gab es dann plötzlich, und das war für uns wirklich so, also wie so das... Der Schatz, der dann ins Produktionsbüro kam, quasi, war dann diese Originalbänder von ABC, die wir dann endlich komplett sichten konnten. Und da haben wir dann nochmal entsprechend reagiert und Anpassungen gemacht und so, weil wir dann merkten, da muss das und das passiert sein oder das muss so anders passiert sein.
Haben die, ich meine, das ist jetzt 50 Jahre her, das heißt, ein Großteil der damals dort mit dabei gewesenen, die leben wahrscheinlich noch.
Nicht
alle,
ja,
aber...
Also Ron Arledge oder Jim McKay leben beide nicht mehr. Also eben unser wichtigster Zeitzeuge war Jeffrey Mason, der da war.
Habt ihr euch dann auch mit dem hingesetzt, also über die Bücher lesen hinaus?
Ja. Eben, das war mit Jeffrey Mason, der eben auch dann die Hauptfigur ist in unserem Film. Das war das eben das Gespräch mit ihm. Also mit dem haben wir uns nicht nur einmal hingesetzt, sondern sehr, sehr oft hingesetzt. Er hat auch jede Fassung gelesen, hat zu jeder Fassung seine Kommentare gemacht, gesagt, nee, das würde man anders sagen. Auch so eine gewisse Sprache, sag ich mal, hat der uns, also weißt du zum Beispiel, dass sie den Satelliten The Bird nannten, das ist so etwas, darauf würdest du natürlich nicht kommen, wenn du nicht von Selim hörst, das nannten wir einfach so The Bird. Ja.
Die Spannung, die der Film hat, der ist, also ich habe durchgeschwitzt, wo würdest du sagen, entsteht das bei dir? Ist das schon im Drehbuch oder kommt das erst im Schnitt?
In dem Fall, das ist eine gute Frage, also generell bin ich froh, dass du den Film so empfunden hast, weil tatsächlich es uns ein wichtiges Anliegen war, dass sich der Film so anfühlt, wie du gerade beschreibst, weil das war für uns so ein entscheidender Moment, als wir in dem Gespräch mit Jeffrey Mason, als wir ihn gefragt haben, wie denn die Reflexion über das Ganze war, und da meinte er eben, das konnte gar nicht passieren, weil die unter so großem Zeitdruck waren, dass die einfach die ganze Entscheidung getroffen wurde, die sind alle gegen eine tickende Uhr passiert, sozusagen. Und in dem Moment war uns klar, so wollen wir den Film auch erzählen. Also, dass es sich eben wie so ein Rausch der Berichterstattung anfühlt. Und insofern hatten wir beim Drehbuch schon großen Wert darauf gelegt, dass sich das da schon vermittelt und das versucht, so schlank und direkt wie möglich zu halten. Dann passiert nochmal natürlich viel im Schnitt. Wobei ich sagen muss, dass im Schnitt eigentlich eher, bin beim Editor Hans-Jörg Weißbrich zu tiefem Dank verpflichtet, weil ich finde, dass er eben eher wieder mal so ein bisschen von dieser Spannung rausgenommen hat und geschaut hat, dass man jetzt aber auch Momente schafft, wo es eben dann plötzlich nochmal um was anderes geht, als einfach nur gegen die tickende Uhr zu arbeiten, sondern eben auch um die größeren Themen. Und auf eine Art war das eher so die größere Herausforderung, diese Momente zu schaffen, die dann der Hans-Jörg insbesondere herausgearbeitet hat.
Aber die stecken ja drin. Also es ist ja nicht nur einfach irgendwie ein Thriller gegen die tickende Uhr. Es geht ja auch, ich mit Leonie schon drüber gesprochen, weil ich ihre Figur total spannend fand. Ja. Also einmal als einzige Frau in diesem Ensemble, was ja komplett von Männern dominiert war.
Ja.
Aber auch als einzige Deutsche, diese diese Schuldfrage, die ja noch über allem schwelt, ja, dass sich ja Geschichte hier gerade wiederholt.
Ja.
Und das finde ich, das ist total gut rausgearbeitet, dass ich nie das Gefühl hatte, es ist einfach nur so, mal gucken, also ich wusste natürlich, also ich habe ja natürlich, wusste ich was über 72, ich war damals noch nicht auf der Welt und
ja,
ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil, den ihr habt fürs in Anführungsstrichen jüngere Publikum, ja, die halt nicht dabei waren,
ja,
und das alles nicht wissen, also ja, auch das Ganze drumherum.
Ja, ja, ich denke auch. Also das ist auch erstaunlich, eben, weil natürlich, wenn man so einen Film macht, dann spricht man immer wieder mit Leuten darüber, dass so, wie gerade, wie du sagst, von den jüngeren Publikum vielleicht viele gar nicht genau wissen, was passiert ist. Und uns war es, das hast du vorher auch erwähnt, das freut mich, dass du das so gesehen hast, war es eben auch ein wichtiges Anliegen, dass man dem jungen Publikum von heute aber auch ein Gespür gibt für die Technik von damals, also für eben die Analogie, das analoge Fernsehen und wie die eben, wie du sagst, wie die Titel noch gemacht wurden, indem wirklich Buchstaben aufgepinnt wurden und man das vielleicht dann reflektiert im Vergleich zu wie heute Nachrichten konsumiert werden oder aber das Interessante ist dann irgendwie doch, oder darum geht es auch in unserem Film, dass vielleicht während eben die Technik sich vielleicht verändert hat, die Fragen auf eine Art aber immer noch die gleichen sind, so die größeren Fragen.
Die moralische Frage.
Die moralische Fragen.
Hält man drauf, hält
ja,
man nicht drauf?
Ja.
Glaubst du denn, dass man heute draufhalten würde?
Ich glaube ja. Ja.
Also man ist ja auch schon, also wir haben Bilder, sogar 20 Jahre her, 9/11, wo
ja, klar, ja,
wir Leute fallen sehen,
ja,
etc.
Ja.
Aber so dieses, selbst, wann war es ja auch noch gar nicht so lange her, dieses Attentat in München bei McDonald's,
ja,
gab es ja auch gefühlt einen, ja, Livestream.
Ja, genau.
Also
ja,
so die Verantwortung der Medien quasi.
Genau, ja, und das wollten wir halt reflektieren in unserem Film, in dass man, wie damals über so etwas berichtet wurde.
Ich würde gerne eine Sache noch ansprechen,
ja,
weil ich das auch bemerkenswert fand. Es ist ein deutscher Film auf dem Papier. Du bist Schweizer Regisseur,
ja,
ihr habt einen internationalen Cast und ich habe lange keinen deutschen Film mehr gesehen, der so undeutsch aussieht.
Ja,
weil
ja,
er wirklich
aussieht. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment
doch,
ist.
Es ist ein Kompliment.
Ja.
Wie bist du dieses teilweise ja wirklich kammerspielartige, ihr könnt nicht raus, ihr könnt nur mal kurz mit der Kamera raus. Wie seid ihr das visuelle Konzept des Films angegangen?
Ja, also das ist natürlich eine Frage, die mein Kameramann Markus Förderer und der Szenenbildner Julian Wagner könnten das auch nochmal besser beantworten. Aber im Prinzip ist interessant, dass du das sagst, weil eigentlich unser größtes Credo bei der Herangehensweise war immer Authentizität. Also auch Julian Wagner hat zum Beispiel die ganzen Setten so ziemlich streng nach, mit ein paar künstlerischen Freiheiten, ziemlich streng nach Originalbauplänen, die wir gefunden hatten, wieder rekreiert. Es gibt so Fotos, könnten wir dir zeigen, so Vergleich von dem Control Room damals, wie der bei uns aussieht. Und das heißt, wir hatten eigentlich einen sehr, authentischen Ansatz da. Und bei der Kamera war es eigentlich auch unser Ansatz, dass wir ziemlich früh gesagt haben, wir wollten den Film so filmen, als wären wir selber ein Broadcast-Team oder ein Dokumentarfilm-Team in diesem Raum und wollten eigentlich keine Überhöhung oder so, sondern dass es sich so griffig und authentisch wie möglich anfühlt. Und insofern weiß ich nicht, woher der Eindruck kommt, ob das dann auch von einem amerikanischen Cast kommt oder so. Aber ich sage jetzt, wenn man ein Hollywood-Kino als ein überhöhtes Kino bezeichnen würde, haben wir eigentlich eher versucht, so das Gegenteil zu machen, nämlich so ein möglichst realitätsnah zu sein.
Habt ihr, das ist natürlich logistisch nicht möglich, ist mir klar, aber habt ihr irgendwie versucht, ansatzweise chronologisch zu drehen, um diesen Druck mit aufbauen zu können?
Ja, das ist natürlich ein Wunsch, den man, glaube ich, jetzt hat jeder Regisseur oder jeder Regisseur man, oder auch der Cast, man wünscht sich immer, ey, lass uns chronologisch drehen, damit man irgendwie selber das sozusagen die Reise mitmacht, die Heldenreise. Und in unserem Fall war das aber ziemlich schnell klar, dass das nicht möglich ist. Das ist dann der Preis, den man bezahlen muss, logistisch sozusagen zu hoch, weil einfach auch die Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir vor der Kamera haben, die waren zu hochkarätig und hatten halt einfach, dann haben die andere Verpflichtungen und so. Und da wird dann der Drehplan nach Cast gesteckt. Und das war dann leider nicht möglich. Aber das ist lustig, dass du es ansprichst, weil tatsächlich war es dann oft so, okay, in welcher Szene sind wir jetzt in dem Control Room? Weil wir immer in dem gleichen Raum waren, war das nochmal so eine andere. Aber letztlich haben wir halt so tollen Cast, die machen das natürlich, die wissen sofort, in welchem Moment sie sind und dann sind sie da voll drin.
Habt ihr auch im Olympischen Dorf selbst drehen können?
Durften wir, ja. Das war auch nicht einfach, weil, was ich auch irgendwo verstehen kann, die Anwohnerinnen und Anwohner dort jetzt nicht mehr, glaube ich, nicht diese Kameras dort nicht mehr sehen können, wahrscheinlich teilweise. Und wir mussten aber und wollten ein paar Szenen, auch wenn wir größtenteils ja Originalmaterial verwendet haben, gerade von dem Moderator Jim McKay, mussten wir ein paar Szenen dann doch im Olympischen Dorf nochmal nachdrehen.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke.
Und
vielen Dank für die ganz viel, Worte zum Film.
Spaß morgen Abend auf der Premiere. Versuch es trotz allem zu genießen.
Ja, ich versuch's.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
4 Hochzeiten und ein Todesfall. Tatsächlich Liebe. Notting Hill. Wenn die Briten ein Genre beherrschen, das ist jetzt ein ziemliches, fast schon Gebäsche der britischen Filmkunst, aber was sie unter anderem beherrschen, sind halt irgendwie neben dem Agentenfilm auch das Genre der romantischen Filme, der romantischen Komödien. Ab morgen ist eine neue Romanze, vielleicht moderner Klassiker im Kino. We Live in Time heißt er. Relativ hochkarätig besetzt mit Florence Pugh und Andrew Garfield. Anna, die Messlatte liegt natürlich hoch mit den von mir gerade erwähnten Referenzfilmen, die wahrscheinlich jeder für immer kennen wird. Wie ist We Live in Time da einzuordnen? Was ist das für ein Film?
Es ist einer, bei dem ich vermessenerweise auch noch Christopher Nolan mit in den Raum werfe.
Was?
Denn der liebt es ja, mit Zeit zu spielen, und das macht auch We Live in Time. Also We Live in Time ist quasi das Dunkirk der Romanze. kommt gleich, warum, ja? Es ist ein Film, der eine sehr makabere, aber auch liebenswerte Kennenlernsituation der beiden Hauptfiguren schildert. Elmet, von Florence Pugh gespielt, ist Spitzenköchin. Und Tobias hat, das wäre ich glaube ich gerne gewesen, wenn ich nicht Filmkritikerin geworden wäre, der ist Cornflakes-Vertreter. Der
Chips-Tester wollte ich werden.
Auch nicht schlecht. Also der reist durch die Lande, um Weetabix zu verticken. Und wir sehen die beiden reden auf einem hell erleuchteten Krankenhausflur. Das erste Mal miteinander, eher schwer lediert im Nachthemd, halskrause Schürfwunden im Gesicht. Ja, und sie mit einer Entschuldigung auf den Lippen.
Die haben das Bett gebraucht.
Was ist mit meiner Unterwäsche?
Oh, ich habe echt keine Ahnung. Das war alles, was du bei dir hattest. Die Orangenkekse haben es leider nicht geschafft.
Entschuldige bitte, aber kennen wir uns eigentlich?
Ja, nein, sorry. Ich hab dich überfahren.
Dieser Moment, und da kommt jetzt Christopher Nolan wieder ins Spiel, das mit Dunkirk erkläre ich später, ist nicht der Auftakt des Films, was man jetzt irgendwie glauben würde, sondern passiert nach knapp 15 Minuten, und bis dahin wissen wir längst, dass Elmet und Tobias ein Paar sind, ineinander verliebt, verheiratet und sogar eine gemeinsame Tochter haben.
Ich warte auf den Punkt, an dem du uns endlich sagst, dass die ganze Zeit im Hintergrund eine Uhr tickt in diesem Film. Vielleicht kommt es noch. Welche Rolle spielt denn Zeit? Wir tasten uns langsam ran. Welche Rolle spielt Zeit so als Konstrukt in diesem Film?
Es ist natürlich metaphorisch gesprochen die Zentrale, ne? Also Zeit ist linear, aber Erinnerungen sind es halt nicht, und die halten sich an keine Zeitleiste und auch keinen Plan, und das greift der Film halt auf, weil er in seiner Erzählung über die große Liebe zwischen Elmet und Tobias hin und her springt, zwischen dem ersten Kennenlernen auf dem Krankenhausflur, der ersten gemeinsamen Nacht bis zur Geburt der Tochter und einer erschütternden Krebsdiagnose.
Ich bin nicht interessiert an einem Behandlungsplan, der am Ende vielleicht nur unsere Zeit verschwendet.
Wieso riskierst du das?
Ich ertrage Gedanken, nicht vergessen zu werden.
Es sind wirklich alle Höhen und Tiefen einer ganz normalen Beziehung. Also wenn man von normaler Beziehung sprechen kann, wenn die Spitzenköchin vor allem Angst hat, nur als tote Mutter und Ehefrau von in Erinnerung zu bleiben, und er eine Manager für Frühstücksterialien, der es zum Chips-Tester nicht geschafft hat, der für seine Familie bereit ist, alles zu tun.
Ich zitiere aus Notting Hill. Ich bin doch auch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben.
Warte, das sagt Hugh Grant, oder?
Das sagt absolut Hugh Grant. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Diese Romanzen haben alle natürlich die Gefahr, auch an der einen oder anderen Stelle sehr in die Cheesiness abzukippen. Wie ist das hier?
Also, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, es trieft nicht. Aber es ist natürlich bewusst, ne? Und Regisseur John Crawley, und jetzt kommt Dunkirk, Achtung, ne? Endlich. Es ist einfach keine Liebesgeschichte, die geradlinig ist, sondern er erzählt das unglaublich facettenreich, unglaublich alltäglich, und es ist wirklich alles drin. Also wir kennen das, glaube ich, beide von zu Hause, ne? Es knallt mal richtig. Beide hadern mit ihrem Schicksal, mit ihrem Leben. Es gibt aber auch so ganz rührende, flüchtige, kleine Momente, die wunderschön sind, die aber auch irgendwie so ein bisschen beängstigend sind, die traurig sind, und das mal für sich und mal alles zusammen. Und es ist einfach diese ungewöhnliche Struktur des Films, weil wir haben die Krebserkrankung, wir haben quasi den Tag der Geburt der Tochter und diese ganze Beziehung, die so verzahnt ineinander zulaufen, ne? Wie wir bei... Muss ich dir jetzt, hast du es verstanden?
Ich frage mich gerade, ist das ein Film, bei dem du kennst meine Sehgewohnheiten? Komme ich dabei durcheinander, weil der so viel hin und her springt,
möglicherweise,
dass es mich aufregt?
Du kannst aber immer an ihrer Frisur und ihrem Krankheitszustand, ähnlich wie bei The Outrun, ablesen, okay, wo du dich gerade befindest.
Ja, okay.
Und die Geburt ist wirklich, die ist ganz cool. Also Geburten sind immer blutig, aber diese hier findet in einer Tankstelle statt, weil sie ist Stau, Silvester noch, die schaffen es nicht mehr.
Ja.
Und es sind wirklich einfach so, also natürlich Florence Pugh, Andrew Garfield, die haben eine Wahnsinnschemie. Die sind beide auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Du weißt ja sowieso, ich bin großer Andrew Garfield-Fan, weil ich selber gerne Spider-Man wäre. Es ist diese bittere und schöne Erkenntnis am Ende, dass es auf die kleinen Momente im Leben ankommt. Und ich gebe es zu, ich hab durchgeheult.
So, das ist doch mal ein Statement. Und das könnt ihr gerne auch machen ab Donnerstag oder zumindest probieren, ob We Live in Time eine Tränendrüsendrückung bei euch initiiert. Ist also zumindest von Anna eine deutliche Anguckempfehlung.
So, jetzt bin ich gespannt, ob die Tränendrüsendrückung bei dir auch funktioniert hat.
Ja, das, da wurde
auch,
was.
Möglicherweise aus anderen Gründen. Du hast dir nämlich auch noch was angeguckt, was auch diesen Donnerstag Kino startet. Putin, nicht ganz so schwer zu erraten, worum es da geht.
Ich könnte jetzt natürlich das Wortspiel ausreizen, das der Filmtitel hergibt, in dem nämlich die ersten drei Buchstaben rot und die letzten zwei weiß sind. Dann wird nämlich put in draus, also eingesetzt. Und letzten Endes landen wir natürlich bei dem, der schon vor langer Zeit angefangen hat, sich selbst und andere einzusetzen in die Politsysteme erst der UdSSR und dann der russischen vor allen Dingen und dann der russischen Föderation.
Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2000 in Russland liegen nun vor. Wladimir Putin hat mit 53,44% der Stimmen gewonnen. Dies besiegelt seinen Sieg im Rennen um die Präsidentschaft. Es gibt genauere Details, sobald sie verfügbar sind.
Gewonnen!
Siehst du nicht, dass dein Präsident die Leute rausschmeißen will, Schwachkopf? Jetzt gleich.
Worüber sind Sie so erfreut?
Über die 53,44%.
Das ist ein peinliches Ergebnis.
Was wäre für Sie ein zufriedenstellendes Ergebnis gewesen, Herr Präsident?
100.
Das war die russische Präsidentschaftswahl 2000, als Putin nach dem Rücktritt von Boris Jelzin erst Ministerpräsident war und dann Präsident wurde. Und die, wie eigentlich der ganze Film des polnischen Regisseurs Patrick Wega, hier nur eins zeigen soll, nämlich wie manipulativ dieser Wladimir Putin ist, was für ein Soziopath und machtbesessener Wandler über jede Leiche, die ihm zuvor mal im Weg war. Das absolut besondere technische Extra dieses Biopics ist, der Schauspieler, der Putin darstellt und ihm eh schon extrem ähnlich sieht, das ist ein polnischer Schauspieler, der wurde dabei mit KI und Deepfake-Technologie angeblich wohl zum ersten Mal in Spielfilmlänge angewandt hier, visuell in eine täuschend echte, also wirkliche visuelle Putin-Kopie verwandelt.
Ich habe sehr viele Fragen.
Das kann ich sehr gut verstehen. Schieß los.
Also Deepfake, das kennen wir vor allem illegal dafür eingesetzt, PornodarstellerInnen in Aktionen in berühmte Hollywood- oder Musikstars zu verwandeln. Wie legal ist das jetzt hier im Film?
Ja, der Film wirbt natürlich damit. Also er legt es von vornherein komplett offen und verkauft es uns als digitale Kunstform. Vermutlich, ich kann da auch nur spekulieren, um uns das Gefühl zu geben, dass wir hier erstmals wirklich so nah dran sind an der langen politischen Laufbahn von Putin, die ja immer auch schon sehr öffentlichkeitsabgeschirmt gewesen ist. Gebraucht hätte ich es ehrlich gesagt nicht. Also der Originaldarsteller, wie gesagt, der sieht ihm eh schon sehr ähnlich. Der hätte für mich als Putin-Darsteller genauso gut funktioniert. Vielleicht haben sie es auch ein bisschen zu dessen Schutz gemacht. Man sieht ihn ohne digitale Nachbearbeitung wirklich nur im Making-of und ansonsten ist er sehr auch aus der Öffentlichkeit rausgehalten worden.
Okay, lange politische Laufbahn, sagst du, welche Zeitspanne umfasst der Film?
Es geht wirklich los, also kurz zumindest in Putins Kindheit, abgelehnt vom Stiefvater, musste dann bei Verwandten aufwachsen in den 60ern als Adoptivsohn, also quasi verstoßen vom Stiefvater, ist dann mehr oder weniger auf den Straßen der Slums von Leningrad, heute St. Petersburg, aufgewachsen. Dann geht's aber relativ direkt rüber in die 80er, also Putins Zeit als hochrangiger KGB-Mann in Dresden. Seitdem spricht der Mann ja fließend Deutsch. Der Fall der Mauer ist natürlich ein Riesenthema, also Perestroika, Glasnost, Umbau der DDR zur Russischen Föderation. Ich habe ein Problem mit Russische Föderation, ich will immer Russische Föderation.
Du wolltest
Föderation
auch UdSSR sagen und nicht DDR. Vermutlich.
Habe ich DDR gesagt?
Du hast DDR gesagt, aber die DDR kann man vielleicht jetzt zur Russischen Föderation umbauen.
Ich nehme die Idee auf und schicke sie dem Bundeskanzler. Ich tue so, als wäre das alles nie passiert. Es ist natürlich der Umbau der UdSSR zur Russischen Föderation. Dann der erste damals demokratisch gewählte Präsident Boris Jelzin, entscheidende Figur auch in Putins Karriere gewesen. So, und der Rest ab da von seiner ersten Präsidentschaft bis heute, die Zeit ist dann gespickt mit den Tschetschenienkriegen, mit der Krim-Annexion, der katastrophalen Geiselnahme und also vor allem katastrophalen Befreiungsaktion im Moskauer Dubrovka-Theater 2002 und natürlich dann auch dem Überfall der Ukraine. Das wird dann aber schon sehr gerafft.
Ich fasse das kurz zusammen. Man muss für den Film, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, russische Politik und Geschichte der Neuzeit studiert haben.
Das ist genau der Punkt, wo es schwierig wird. Und da fand ich es auch schwierig, denn obwohl ich behaupte, in der Zeit rund um den Mauerfall, also die Zeit, als die DDR zur Russischen Föderation umgebaut wurde, wie ich eben gesagt habe, dass ich da einigermaßen bewandert bin, verliert sich der Film wirklich immer wieder in, ja, vor allem so Details aus Putins ganz nahem Umfeld, sodass ich zumindest keine Chance hatte einzuordnen, was davon beruht jetzt wirklich auf historischen Fakten und was ist erfunden. Weil es viele dieser politischen Intrigen sind, durch die Putin sich nach und nach immer mehr Macht beschafft, erkauft, erpresst und auch erschlichen haben soll.
Wir haben den Auftrag, Nikolai Dmitrievich Kowaljow festzunehmen.
Wird er festgenommen?
Zum Kreml. Sie kommen mit uns.
Nikolai, was geht hier vor?
Ich bin der Direktor des föderalen Sicherheitsdienstes.
Jetzt nicht mehr. Auf Grundlage eines Erlasses des Präsidenten übertragen Sie Ihre Befugnisse an den neu ernannten FSB-Direktor Wladimir Putin.
So, und das ist zum Beispiel wirklich schwer zu filtern, ohne exaktes Wissen über die russische Innenpolitik der 80er bis 2000er. Und das finde ich dann auch durchaus gefährlich am Film. Und das hat dann wiederum auch mit dieser visuellen Deepfake-Umsetzung zu tun. Weil wir sehen ja ganz klar Putin hier bei all seinen Taten. Und es ist natürlich kein Problem technisch, hier auch dann etliche hinzuzudichten. Ist, / wäre kein Problem, will da auch nichts unterstellen. Aber, das war so ein bisschen mein Fazit am Ende, sollte selbst nur die Hälfte oder wenn es nur ein Viertel ist, der Inhalte des Films, die wahr sind, alleine dann haben wir es im Fall des russischen Präsidenten tatsächlich mit nichts als einem kaltblütigen Soziopathen zu tun, der alles seiner eigenen Macht und auch Machterhaltung unterordnet und der auch nicht davor zurückschreckt, Widersacher und politische Gegner von seinen Leuten teilweise mundtot oder ganz tot machen zu lassen.
Also ich halte fest, richtig guter Laune-Film.
Ja, genau die hat man, wenn man aus diesem Film rauskommt, am Donnerstag wirklich auf gar keinen Fall. Das muss ich so sagen. Der Film ist, habe ich glaube ich deutlich genug gesagt, mit Vorsicht zu genießen. In Cannes, wo er Premiere hatte, ist er auf ein sehr gemischtes Echo gestoßen. Der polnische Regisseur Patrick Wega ist in seiner Heimat ähnlich umstritten wie hier bei uns Uwe Boll. Also es ist vielleicht nicht ganz so krass, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Wer sich Putin ab Donnerstag anguckt, weiß jetzt, worauf er oder sie sich einlässt. Der Namensgeber des Films hat seinerzeit einiges unternommen, um sowohl die Dreharbeiten als auch hinterher die Veröffentlichung sabotieren zu lassen. Denn es ist völlig klar, dass er dieses Bild, wie wahr es im Detail auch sein mag, dass er dieses Bild von sich nicht gerne in der Öffentlichkeit wissen möchte. Und das ja wiederum passt ironischerweise exakt zu seiner Darstellung im Film.
Ja, mit Vorsicht zu genießen, das ist bei mir hängen geblieben. Unsere Kino-Highlights 2024, die sind nicht mit Vorsicht zu genießen, aber die haben wir euch vergangene Woche nochmal ans Herz gelegt. Haben wir jetzt noch Zeit, um ein bisschen in die Zukunft aufs Film- und Serienjahr 2025 zu blicken?
Ich würde einfach vorschlagen, wir
schieben es in nächste Woche.
Nee, wir halten die Spannung hoch, aber wir geben euch schon mal ein bisschen was an die Hand. Vielleicht mit den ersten Highlights des Jahres, die starten, und dann bekommt ihr den Rest nächste Woche, denn mein Gott, es ist immer noch Anfang Januar.
Ja, ne? Immer wenn wir uns sehen, wünschen wir uns auch immer noch ein frohes neues Jahr.
Das machen wir bis September, Anna und ich schon seit vielen Jahren, sind wir immer gut mitgefahren.
Ja.
Aber wollen wir so ein bisschen schon mal was anfüttern?
Wir machen ein bisschen.
Gut, okay. Dann haben wir einen frühen Blockbuster. Ich glaube, ja.
Ja, und früher, so früh ist er eigentlich gar nicht, aber der Trailer kam recht früh. Der kam nämlich um Weihnachten und hat danach die sozialen Netzwerke sehr beherrscht. Es ist ein alter Bekannter in neuer Montur und neuem Gesicht, nämlich Superman. Nicht gespielt von Henry Cavill, sondern von Newcomer David Cowenswet. Gesprochen wird in diesem Trailer nicht, deswegen nur die Musik. Gemacht, da wird's spannend, von Guardians of the Galaxy Regisseur James Gunn. Ich fand den Trailer auf jeden Fall relativ vielversprechend, aber ich gucke auch wenig Trailer, deswegen bin ich leicht zu beeindrucken. Der kommt im Juli. Vorher noch rettet Tom Cruise als Ethan Hunt in Mission Impossible The Final Reckoning im Mai die Welt. Ja, und Scarlett Johansson und Bridgerton-Star Jonathan Bailey, die müssen im Juli ihre Füße in die Hände nehmen und in Jurassic World Rebirth.
Ja, genau.
Also sie müssen in irgendeinem Jurassic Park World Planet Universe Film vor blutrünstigen Dinosauriern weglaufen.
Wie, man muss in einem Jurassic Film vor blutrünstigen Dinosauriern weglaufen?
Ey, sag das nicht meinem Sohn, ey.
Gab's ja noch
und
nie.
Ende des Jahres, soweit will ich eigentlich gar nicht denken. Also dann, wenn wir aufgehört haben, uns ein frohes neues Jahr zu wünschen, wird's blau auf der Leinwand. Nicht, weil wir zu viel gesoffen haben, sondern weil James Cameron es geschafft hat, den dritten Avatar-Film fertigzustellen.
Das hat ja dann auch nur seit 2009 ungefähr 26 Jahre gedauert.
Ja.
Stimmt auch nicht ganz.
Stimmt nicht ganz, aber ist okay.
Nee, 16 Jahre. Immer noch lange genug für den Quatsch. So, ich steuere bei, weil wir jetzt gerade bei Blockbuster waren. Es kommt auch ein neuer Captain America-Film im Februar. Es gibt einen neuen Fantastic Four-Film im Juli. Dann gibt es diesen zweiten Teil von Wicked im November, der mich so gar nicht interessieren wird. Höchstwahrscheinlich, vermute ich zumindest. Aber ich klinke mich kurz bei dir ein, denn gespannt. Das finde ich schon im Mai so ein letztes Mal Mission Impossible mit Tom Cruise. Weil, glaubst du, dass er danach nochmal irgendwas macht als Ethan Hunt? Ich glaube nicht.
Auch Tom Cruise, wenn er nicht so aussieht, irgendwann ist er zu alt.
Ja. Und mittlerweile sieht er auch. Also ich habe Bilder jetzt von ihm gesehen, vor ein paar Tagen erst, wo ich gedacht habe, ich bin froh, weil der Mann sah ja mit 50 komplett aus wie 34 und jetzt mit 60.
Sieht aus wie 35?
Nee.
Und das macht mich
jetzt
fertig. Nee,
er sieht mit über 60, ich habe neulich Fotos gesehen, wo ich gedacht habe, ja, ein Mann, dessen Gene es gut mit ihm meinen, ganz offensichtlich, aber er sieht jetzt auch aus wie 60. Gleiches habe ich auch neulich festgestellt bei Brad Pitt.
Als du mich gesehen hast?
Nein, liebe Anna, bei dir denke ich immer Forever 21, wenn du um die Ecke gebogen kommst. Aber bei Brad Pitt dachte ich das neulich auch so mit. Also langsam sieht man auch den Boss der Filmszene so ein bisschen ihr Alter an und ich finde das sehr beruhigend. Immer wenn ich an einem Spiegel vorbeikomme, finde ich das sehr beruhigend, dass es denen auch nicht anders geht.
So, wie kommen wir da jetzt wieder raus?
Da kommen wir gar nicht raus. Wir sagen einfach Tschüss. Gute Fahrt und guten Weg an dieser Stelle.
In 2026.
Rutscht doch wohin ihr wollt. Uns natürlich nicht den Buckel runter. Denn wir wollen euch auch gerne nächste Woche wieder als unsere lieben Eistufis begrüßen dürfen.
Warte mal, ich habe noch, also um euch das mal kurz plakativ zu machen. Ich habe noch eins.
Ja.
Warte. Zwei.
Ja.
Drei, ich bin so richtig Beamten im Finger angeleckt.
Ja.
Jetzt habe ich vergessen zu zählen. Es sind noch vier Seiten, ja,
so,
die wir in dieser Ausgabe nicht geschafft haben. Mhm. Die lege ich jetzt.
Ja.
Ordentlich zusammen.
Ordentlich gestapelt.
Ja, sie werden gleich getackert.
Kommen die.
Wieder auf Vorlage in einer Woche. Und ich fange nächste Woche genau an zu sprechen.
Hast du dir einen Bleistiftstrich gesetzt?
Nee, warte, ich mache jetzt hier.
Mach einen Knick rein.
Ich mache so, warte.
Ja. So.
Hier. Das habe ich mal gelernt bei Einkaufszetteln.
Ah.
Wenn du Einkaufszettel hast und dann quasi an der Seite einreißt, also so.
Ja.
Dann weißt du, was du schon hast, wenn du keinen Stift dabei hast.
Ach, das ist Lebenshilfe in eine Stunde Film.
So, genau hier setzen wir nächste Woche an. Gucken wir weiter aufs Familientaugliche.
Ja.
Schöne Kino. Was kommt denn da?
Da kommt noch eine ganze Menge in diesem Jahr und wir werden es euch nicht vorenthalten. Für heute allerdings ist Schluss mit lustig. Ihr habt Aufgaben genug mitgekriegt für diese Woche. Die könnt ihr erstmal der Reihe nach wegbewältigen. Dabei bleibt uns bitte schön gesund oder werdet gar nicht erst krank, was ungefähr das Gleiche ist. Werdet wieder gesund oder gar nicht erst krank, wollte ich eigentlich sagen. Ich höre jetzt auf zu reden. Wichtig ist, dass ihr bitte auch bis nächste Woche nichts guckt, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es raschelt. Flimmert!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.